BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Die Hälfte der Fastenzeit ist jetzt am Sonntag geschafft. Besonders früher, auch heutzutage noch natürlich, haben sich die Menschen nach dem Ende des Winters gesehnt und herbeigesehnt. Und deshalb ist er ausgetragen worden, der Winter. Das ist ein alpiner Brauch, ein altbayerischer Brauch. Aber es gibt ihn auch im Fränkischen. Und da außerdem reden wir über Fastenbräuche, Frühlingsbräuche. Und mit wem machen wir das? Sie wissen es, mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher aus dem Chiemgau angereist. Dorothea, guten Morgen, Christi.
Guten Morgen, Johannes.
Ja, ich habe jetzt gerade gesagt, zum Beispiel Winter austragen. Ich finde, das klingt in meinen Ohren zuerst einmal altbayerisch, aber das ist auch unter Umständen eben auch eine fränkische Angelegenheit.
Ja, das war früher sehr weit verbreitet. In Altbayern scheint das weitgehend ausgestorben zu sein. Also ich weiß überhaupt nicht, wo das noch in Altbayern irgendwo praktiziert wird. Aber in Nürnberg, die Schembad-Gesellschaft hat den Brauch wieder aufgenommen und macht es jedes Jahr am Sonntag Letare, diesen Sommer- und Winteraustragen-Brauch, werden wir dann sicher nochmal drauf kommen.
Und dann haben wir natürlich noch prominente Namenstage, allen voran.
Der Josef natürlich, in Bayern nicht zu vergessen, Josefitag am 19. März, aber auch am 17. März, schon zwei Tage vorher, die heilige Gertrud, die erste Gärtnerin, deswegen ist man besonders sympathisch und allen anderen Leuten auch, weil es endlich grün wird und der Frühling kommt. Und die Iren feiern am gleichen Tag, auch am 17. März, den heiligen Patrick, einen ihrer Nationalheiligen und Schutzpatrone, der auch mit der Farbe grün eng verbunden ist. Wie man überall auf der Welt sehen kann, auch in München, wenn es St. Patrick's Day einen großen Umzug gibt, wo alle grün gekleidet sind.
Wir schauen auch noch nach Salzburg, beziehungsweise eigentlich betrifft es ja dein Guy auch noch gleich, du Chiemgauerin. Ruperti Winkel kommt gleich dazu und dann sind wir in Salzburg und da ist der Heilige.
Der Heilige Rupert, der Schutzpatron, und der hat sogar zwei Feiertage, einen im Frühling und einen im Herbst. Und der Frühlingsfeiertag Rupert in der Fasten, der ist demnächst, da werden wir sicher auch noch drüber reden.
Wir haben einiges zu besprechen. Über die Fastenzeit reden wir noch in unserer heutigen Vormittagsratsch-Ausgabe, über Frühlingsbräuche, über Heilige. Und wir haben es vorhin gerade angesprochen, darum greifen wir es gleich wieder auf. Winter austragen, Sommer und Winter austragen. Dorothea, das hat sich, du hast es angedeutet, in Nürnberg ganz speziell gehalten.
Ja, beziehungsweise die Nürnberger Schembad-Gesellschaft hat den Brauch wieder aufgegriffen und führt dieses Sommer- und Winteraustragen jetzt am Sonntag Letare immer durch. Das ist der mittlere Fastensonntag und in unserem Fall jetzt 2026 der nächste Sonntag, der 15. Es ist der 15. März, genau. Da ist der Sonntag Letare. Letare heißt freuen. Und der Sonntag hat deswegen diese liturgische Bezeichnung, weil in der Liturgie dann Letare Jerusalem heißt, freudig Jerusalem, weil das Osterfest eben nah ist und die Freude nah ist. Und dieser Sonntag Letare ist eben nächsten Sonntag. Und
kurzer Einwurf, es wird, glaube ich, nicht so oft praktiziert, also wenn wir jetzt katholische Kirchengemeinden anschauen, es gibt ja die liturgischen Farben und es gibt auch im Advent diese Farbe rosa als liturgische Farbe, die wäre jetzt am Sonntag angesagt.
Theoretisch, genau,
theoretisch, die wäre jetzt angesagt. Machen nicht viele Geistliche, aber manchmal sieht man es.
Ja, also im Advent, wo du gerade das angesprochen hast, da haben wir ja auch eine Fastenzeit vor Weihnachten, die viel weniger im Bewusstsein ist als diese österliche Fastenzeit. Und der adventliche mittlere Sonntag, das ist der Sonntag Gaudete, also der hat auch eine ganz besondere Bezeichnung. Gaudete heißt ja auch, freut euch, springt vor Freude so ungefähr, weil das Weihnachtsfest nahe ist. Und in diesem Fall jetzt vor Ostern ist es eben der Sonntag Letare, also diese zwei Fastenzeiten, die ähneln sich auch in der Aufteilung und in der Struktur. Und wie gesagt, an diesem Sonntag Letare, wo man sich schon zaghaft freuen darf, weil das Osterfest schon in Sicht ist, führt die Schembad-Gesellschaft in Nürnberg dieses Sommer- und Winteraustragen auf. Und früher scheint es ein weit verbreiteter Brauch in Altbayern gewesen zu sein, der vor allem von den Kindern ausgeübt wurde. Kinder waren oft Träger von so Frühlingsbräuchen, weil Kinder als frisch und jung und frühlingshaft gegolten haben. Also das fängt an beim Neujahrsglück wünschen. Da hat man einmal die Kinder vorgeschickt und das hat geheißen, gerade wenn einem Kinder ein gutes neues Jahr wünschen, dann ist es besonders hilfreich und besonders sinnvoll, weil Kinder einfach unschuldig und jung und wie das neue Jahr sind. Und so ist es beim Sommer- und Winteraustragen auch. Das war ein Kinderbrauch. Und wir wissen unter anderem davon durch den Karl von Leo Prechting, einen Volkskundler, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Lechrhein gewohnt hat. Und der hat es aufgeschrieben, dass in diesem Monat, schreibt er, fällt gewöhnlich der Sonntag Letare, nämlich in den März. Wird auch Sommertag genannt. Der Umzug des Sommers und Winters an diesem Tag war sonst in ganz Bayern auch am Lechrhein üblich und kommt noch jetzt doch nur mehr vereinzelt vor, schreibt er schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und da wurde also der Sommer und der Winter von zwei Personen, von zwei Kindern dargestellt. Der Sommer mit Bändern und Blumen geziert, trägt einen Baum mit Äpfeln und Birnen und der Winter ist ein rauen Pelz gehüllt und klappert mit einer Drischel. Und dann singen die ein Lied, da gibt es unterschiedliche Sommer- und Winterlieder, die überliefert sind und dann sind die Kinder natürlich mit ihren Strophen, die das Lied singend, von Haus zu Haus gezogen und bekamen, wie er dann schreibt, so viel Brot, Kücheln, Eier und dergleichen geschenkt, dass sie zuletzt wie ein Esel schwer tragen mussten. Wenn man eine schwere Bürde, die einem aufgeladen worden, bezeichnen will, so sagt man zur Stunde noch, der muss wieder Sommer und Winter tragen. Also das war ein sehr weit verbreiteter Brauch, der auch in die Alltagssprache eingegangen ist. Und wie gesagt, die Nürnberger Schembad-Gesellschaft, die führen diesen Brauch immer noch fort. Jedes Jahr ziehen die Schembadläufer da in einem Umzug durch die Stadt bis zum Hauptmarkt und da wird dann eine Strohpuppe verbrannt, nämlich der Winter. Und vorher in diesem Umzug, das müsste man sich mal anschauen, sie sind sehr schön kostümierte Teilnehmer der Winter mit einer langhaarigen weißgrauen Perücke und in einen dicken Pelzmantel gekleidet mit einem Bart schreitet der wirklich so winterlich einher. Und natürlich junge Mädchen stellen den Frühling oder den Sommer dar mit Blumen auf dem Haupt und in sommerlicher Kleidung. Und die tragen diese gefatschte, also zusammengebundene Strohpuppe, die dann am Hauptmarkt verbrannt wird. Das ist nämlich der Winter. Und dann wird gesungen und getanzt und damit ist quasi der Beginn der Sommerzeit mehr oder weniger eingeläutet. Die kriegen natürlich keine Eier und Kücheln mehr, aber früher war das einfach ein sehr weit verbreiteter und beliebter Heischebrauch bei den Kindern. Mhm. Einer der vielen Heischebräuche, wo sie von Haus zu Haus gegangen sind und vielleicht ein bisschen was gekriegt haben.
Ja, wir reden mit Dorothea Steinbacher, unserer Brauchtumsexpertin, über Fasten und Frühlingsbräuche und natürlich auch über etliche Namenstage. Dorothea, wie geht's weiter?
Ja, schon zwei Tage nach dem heurigen Sonntag Letare, nämlich am 17.3., der Sonntag Letare ist ja am 15., der nächste Sonntag, und zwei Tage später, am 17. März, hat die heilige Gertrud ihren Namenstag oder auch Gertraud oder auch Gesine im Norden, also die Gesine, die nördliche Gesine, die ja ein sehr beliebter Taufname war über viele Jahrhunderte, das ist die heilige Gertrud oder Gertraud. Und diese Gertraud am 17.3. gilt wegen dem Datum von ihrem Namenstag als erste Gärtnerin. Das heißt also, wer eine gute Bäuerin oder Gärtnerin ist, die muss am 17. März zum Garteln anfangen. Man hat natürlich in diesem Jahr schon früher zum Garteln angefangen, weil das Wetter einfach seit ein, zwei Wochen so wunderbar schön ist und vorher so ganz fürchterlich kreislich war und nicht zum Garteln eingeladen hat. Aber spätestens am 17. März geht's los, da muss man zum Garteln anfangen, weil die Gertraud ist die erste Gärtnerin. Aber es geht also nicht nur um ihren, um den Tag, um ihren Gedenktag, um ihren Namenstag, sondern auch um ihr Patronat. Die heilige Gertrud oder Gertraud ist nämlich die Patronin gegen Mäuse- und Rattenplage. Und das ist ganz nett, was sich so die Bevölkerung, der Volksmund, sagt man immer, da ausgedacht hat, weil die das beruht darauf, dass die Gertraud ihrer Legende nach saß sie natürlich immer brav beim Spinnen im Winter und der Teufel hat versucht, sie zu unterbrechen oder durcheinander zu bringen und in ihrer Ruhe, in ihrer Kammer beim Spinnen durcheinander zu bringen. Und zwar hat er da die Form von Mäusen angenommen und dann ist der Teufel immer gekommen und hat also versucht, sie, es gibt Abbildungen, wo auf ihr rum die Mäuse kriechen und auf dem Spinnrad und auf dem Spinnrocken und überall in der ganzen Stube kriechen also Mäuse den Vorhang hinauf und so. Das hat man sich dann so ausgemalt, dass es richtig eine Mäuseplage war. Sie hat sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat allein durch ihr Gebet und ihr dadurch, dass sie Ruhe bewahrt hat, den Teufel besiegt und die Mäuse sind wieder verschwunden. Und natürlich hat die breite Bevölkerung, die also auch unter Mäuseplagen gelitten hat, über Jahrtausende vermutlich, das begeistert aufgegriffen und hat die Gertraud zur Patronin gegen Mäuse- und Rattenplagen und wahrscheinlich auch sonstiges Ungeziefer gemacht. Und so ist die Gertraud unter anderem gegen Mäuse- und Rattenplagen und Ungezieferplagen verehrt worden, genauso wie ein männlicher Heiliger, der heilige Magnus, der ja auch gegen Mäuse und Ungeziefer den insbesondere
man bei uns im Allgäu gut kennt,
ein Allgäuer, klar. Genau, aus Füssen. Oder nicht aus Füssen, aber in
Füssen
wird er jetzt verehrt.
Ja, und zunächst, genau. Also in Kempten als hat es nur Spuren und natürlich da bei mir in der Füssener Gegend, ja.
Genau. In Füssen gibt es den Mangstab, den
ja gut, das
Stab
Kloster,
vom
Kloster
heiligen
Sankt
Magnus.
Mang schon mal das ganze
und das Kloster St. Mang, genau.
Heißt so, ja.
Also der
ja.
heilige Magnus als männlicher Patron gegen Mäuse- und Rattenplagen und die heilige Gertraud am 17. März als Patronin gegen Mäuse- und Rattenplagen. Aber das ist nicht ihr einziges Patronat. Dazu muss man sagen, dass die heilige Gertrud eine verbürgte historische Person ist. Also nicht eine, die im Dunkel der diokletianischen Christenverfolgung irgendwann einmal
so um 300 rum oder
ja, genau, so als
wo man nichts wirklich fassen kann.
Sagenhafte Gestalt durch die Überlieferung wabert, sondern die heilige Gertrud war eine Tochter von Pippin dem Älteren und der heiligen Itta. Hat also wirklich gelebt und war dann...
In welchem Jahrhundert bewegt man uns da, wenn du sagst Pippin, wo sind wir da? 6., 7. Jahrhundert,
glaube ich. 7. Jahrhundert, sowas. Genau. Also sie ist gestorben im 7. Jahrhundert, angeblich am 17. März. Und deswegen ist das auch ihr Gedenktag geworden. Und sie ist im Kloster Nivelle bei Brüssel hat sie gelebt. Deswegen heißt sie auch Gertrud von Nivelle. Es gibt noch eine andere Gertrud, die auch verehrt wird, die Gertrud von Helfthar. Aber jetzt sind wir bei der Gertrud von Nivelle in Belgien. Und dort im Kloster unterhielt sie eine große Pilgerherberge und hat auch Kranke und Bedürftige versorgt. Deswegen hat nach ihrem Tod haben viele Spitäler und Krankenhäuser ihren oder Herbergen, Krankenhäuser hat man noch nicht gesagt damals, ihren Namen bekommen. Also es gibt viele Gertrudenhospitäler und Gertrudenspitäler. Und so ist der Name der heiligen Gertrud auch ein beliebter Taufname geworden. Ich habe schon gesagt, im Norden auch als Gesine und im Süden als Gertrud oder Gertraud. Da haben vor allem die Bettelorden und Mönche diese Gertrudenverehrung nach Süden gebracht, bis nach Tirol. Da gibt es noch einige sehr alte Gertrudskirchen. Wenn man in Tirol teilweise auf die Berge geht, einsame alte Gertrudskirchen, weil es nämlich geheißen hat, dass die Gertrud einem Verstorbenen als erstes in der ersten Nacht Herberge gibt. Also die Gertrud ist die Erste, die einen Verstorbenen quasi in Empfang nimmt, gleich nach seinem Tod, und gibt ihm in der ersten Nacht Herberge, und dann übergibt sie ihn sozusagen an den heiligen Michael, der die Verstorbenen dann ins Paradies geleitet. Und deshalb hat man den Sterbenden oder den Todkranken früher auch gewünscht, möge dir die heilige Gertrud eine gute Herberge bereiten. Also die Gertrud ist eine Patronin, deren Schutz viele Menschen erbeten haben und die deshalb eine ganz beliebte Taufpatronin war. Auch wenn es um traurige oder dunkle Dinge geht, wie den Tod und das Sterben. Aber hauptsächlich ist sie natürlich die erste Gärtnerin und die Versorgerin der Kranken. Und so wird sie auch heute noch gefeiert.
Also ich finde das ja immer ganz spannend. Und dazu braucht man eine Kunsthistorikerin, Volkskundlerin, Kunstwissenschaftlerin wie dich, um uns näher zu bringen, damit man das ein bisschen versteht, was unsere Vorfahren mit diesen Heiligen, mit diesen Personen, mit diesen Figuren verbunden haben. Weil mir kommt vor, da ertappe ich mich selber immer wieder mal dabei, das kann man relativ schnell abtun heutzutage als, also Mäusepatronin und Gärtnerin und dann dieses Hinübergeleiten, und dann haben wir da, das sind ja alles, wie soll ich sagen, Konstrukte vielleicht ein bisschen, wenn man es so technisch und nüchtern sagen will, um uns irdischen Menschen, in dem Fall jetzt, weil du sagst, Michael kommt, das Jenseits näher zu bringen. Oder im anderen Fall natürliche Plagen oder Naturerscheinungen oder Wetterphänomene oder was auch immer auf der Erde zu erklären. Heutzutage kommt man mit Glyphosat daher oder hoffentlich nimmer, aber mit solchen Dingen. Aber die Menschen früher mussten sich ja viel mehr eben mit all diesen Naturgewalten auseinandersetzen und ihnen auch und sich ihnen auch hingeben.
Ja, und für die Menschen früher waren das ja existenzielle Bedrohungen. Ich meine, wenn wir jetzt einmal so eine Maus in der Garage haben, dann ist es zwar vielleicht ein bisschen nervig, ein Marder ist noch nerviger, aber
beim Auto oder was weiß ich.
Eben, aber das sind Erscheinungen, die uns nicht groß tangieren, es sei denn, wir haben eine Mäusephobie. Aber früher haben die Menschen ihr Getreide, also die Lebensversicherung, in irgendwelchen Holzkästen oder im besten Fall in städtischen Getreidespeichern gespeichert, aber im Drahtkasten, also auf dem Land gab es einen Drahtkasten, und der Drahtkasten war ein Holzhütterl quasi, wo das Getreide gespeichert wurde. Und da kamen natürlich leicht Mäuse rein, entweder unterirdisch oder irgendwo durch ein Loch im Balken oder so. Und dann ist das Getreide verunreinigt gewesen durch den Mäusekot, oder es ist einfach aufgefressen gewesen und dann sind noch mehr nachgekommen. Es war existenziell, dann gab es kein Getreide mehr oder es gab kein Mehl mehr. Und die Vorräte wurden einfach aufgefressen. Und wenn dann solche Mäuse Plagen waren, hat man natürlich versucht, sich mit allen möglichen Mitteln, die man damals schon gehabt hat, also indem man halt einfach alles ordentlich aufgehoben hat und aufgehängt hat und vielleicht auch sich Katzen angeschafft hat, wie schon die Ägypter, die also ihre Katzen zum Mäusefang gehalten haben. Aber man hat natürlich zu allen nur zur Verfügung stehenden Mitteln gegriffen, und eins der Mittel war immer auch die Zuflucht zu Heiligen, früher zu irgendwelchen Göttern. Und nachdem wir jetzt nur noch seit 2000 Jahren einen Gott haben, beziehungsweise einen dreifaltigen, und immer verschiedene Götter und Göttinnen mit verschiedenen Zuständigkeiten, haben halt Heilige diese verschiedenen Zuständigkeiten der römischen und griechischen und so weiter Götterwelt oder germanischen Götterwelt übernommen. Und da sind halt nur mal Magnus und Gertrud zum Beispiel für die Mäuse und die Schädlinge zuständig, das um das mal so verkürzt zu sagen. Und das hat man, die Leute waren ja früher auch nicht blöd, aber die haben sicher so nach dem Motto, wenn es nichts hilft, dann schaut es wenigstens nichts. Einmal eine Kerzerl angezündet für die heilige Gertraud und dann gab es Umzüge, da gab es Prozessionen, es gab eine Engerling-Prozession zum Beispiel, also wirklich im Frühling, das war ganz klar, die von dem Dorf gehen in das Dorf und bringen da irgendwelche Opfergaben oder drang eine Kerzel hin oder so. Das waren die Engerling-Prozessionen, wo es also gegen die, wo es also darum gebeten oder gebetet haben, dass die Engerlinge nicht so überhand nehmen, die ja so diese, das sind ja so Maden, die in der Erde leben, so dicke, fette, weiße, und die Wurzeln abfressen von den Pflanzen. Und andernorts gab es vielleicht Heuschreckenprozessionen. Ich weiß jetzt nur, dass bei uns eben diese Engerling-Prozessionen gegeben hat. Es hat auch diese Mäuseprozessionen gegeben. Es hat dann später in der Bittwoche vor Christi Himmelfahrt und um Pfingsten rum und zwischen Ostern und Pfingsten hat es diese Flurprozessionen gegeben, die natürlich dazu gedient haben, ganz allgemein den Segen Gottes einfach auf die Fluren und über die Äcker irgendwie zu bringen, indem man da mit der Monstranz und mit dem Weihrauch und mit Gebeten wirklich herumgezogen ist, um das auch dinglich zu verteilen alles. Aber eine Möglichkeit, um Schaden abzuhalten und das Glück für die fruchtbare Saison herbeizurufen, war halt, Heilige anzurufen und Heiligen zu opfern. Und da war die Gertraud als erste Gärtnerin, als Mäuseheilige oder Anti-Mäuseheilige quasi eine der ersten Adressatinnen, die man da verehrt hat.
Wenn wir den 17. März nochmal weiter im Blick behalten, dann kommen wir zum Patrick, zum Patrick. Du bist als Volkskundlerin natürlich, hast du einen weiten Blick. Und wobei das Irische kehrt in unsere Kultur ja, wenn man es christlich betrachtet, von Anbeginn mit nein, weil diese iro-schottischen Mönche im, was weiß ich, 7., 8., 9. Jahrhundert, die bei uns die Christianisierung mit angeschoben haben. Also von daher ist es untrennbar verbunden mit Irland. Und deswegen finde ich, gehört der Patrick hier ganz selbstverständlich mit rein.
Der gehört unbedingt mit rein. Und nicht umsonst heißt er ganz oft, haben wir ja seit 10 oder noch mehr Jahren, erzähle ich ja hier schon, dass irische Mönche diesen und jenen Brauch mitgebracht haben. Oder zum Beispiel im Wilparting, der Marinus und der Anianus sollen ja auch irische Mönche gewesen sein und so weiter, die also den christlichen Glauben auch auf dem Festland verbreiten sollten und von Rom ausgeschickt waren. Und deshalb gehört der heilige Patrick oder Patrick unbedingt auch zu uns. Erstens, weil er in München wirklich einen eigenen Umzug hat, am St. Patrick's Day oder ich glaube sogar am Sonntag danach oder davor, also um den St. Patrick's Day gibt es einen St. Patrick's Umzug auch in München mit irischen Kapellen, irischer Musik und sehr viel grün gekleideten Menschen, weil grün die Farbe des heiligen Patrick ist und insofern ist er das irische Pendant zur heiligen Gertrud, weil die ja auch eine grüne Fruchtbarkeitsgöttin eigentlich ist. Im christlichen Gewand und der heilige Patrick ganz genauso, der im Übrigen zur gleichen Zeit gelebt haben soll, wenn man der Legende glaubt, auch im 7. Jahrhundert ungefähr wie die heilige Gertraud. Und die grüne Farbe begleitet den heiligen Patrick bis heute. Nicht nur, dass die Menschen sich grün kleiden am St. Patrick's Day, sondern das Shamrock, das dreiblättrige Kleeblatt, ist sein Wahrzeichen eigentlich. Also viele stecken sich dann an den Kragen oder ans Revers den Shamrock, das dreiblättrige Kleeblatt. Und die Legende weiß, dass der heilige Patrick die Iren damals missioniert haben soll und ihnen anhand des dreiblättrigen Kleeblatts die Dreifaltigkeit erklärt haben soll. Das ist eine schöne Legende, aber so ist der grüne Klee einfach durch dieses Märchen erklärt. Und tatsächlich ist es einfach so, dass sowohl die Gertrud als auch der Patrick als auch andere Frühlingsheilige in der Zeit höchstwahrscheinlich vorchristliche, archaische Fruchtbarkeitsgötter und Göttinnen und Riten ersetzen und aufgenommen haben, weil, wie wir alle jetzt gerade in dieser Jahreszeit gut nachvollziehen können, die Leute schon immer die Nase voll gehabt haben vom langen, kalten, kreislichen Winter und von diesem Grau und Braun, was draußen herrscht. Und wir wissen jetzt ganz genau, wann welche Kräuter, Blumen, Bäume, Sträucher wieder austreiben, weil wir das erforscht haben und weil wir zur Not im Internet nachschauen können. Das konnten die Leute früher nicht. Und die haben irgendwann mal Angst gehabt, dass dieser kalte Winter, der ja, wie wir wissen, unterschiedlich lang ist und unterschiedlich kalt und kreislich ist, dass dieser kalte Winter nicht mehr aufhört. Und man muss immer wieder betonen, dass das nicht war, weil die jetzt, natürlich haben sie sich auch an den Blumen und der grünen Farbe erfreut, aber das war überlebensnotwendig, dass man weiß, dass wieder was wächst, weil die Menschen früher ja viel enger mit der Natur zusammen gelebt haben oder viel enger mit der Natur verbunden gelebt haben und sich viel mehr aus der Natur auch direkt ernährt haben. Also bei uns macht es ja Umwege über Zwischen- und Kleinhändler, Supermärkte und Plastiktüten, während die Menschen früher in die Natur gegangen sind und geerntet haben und allenfalls noch ihr Getreide in die Mühle getragen haben und dann das Mehl wieder mit heimgenommen haben.
Selbst der Städter war in früheren Zeiten näher dran am Jahreslauf, am natürlichen Jahreslauf.
Auf jeden Fall, weil die Städte, erstens mal so alt sind die nicht, wenn man jetzt mal die große Geschichte anschaut. Und dann waren die Städte am Anfang kleiner und dann war der Transfer der Nahrungsmittel viel kürzer. Da sind halt Bauern oder Händlerinnen aus dem Dorf und vom Land sind reingekommen, haben auf ihre Kraxen oder auch mit Leiterwagerl oder mit Lasttieren das Essen reingebracht und haben das auf Märkten in der Stadt verkauft. Also da ist man nicht so anonym irgendwo hingegangen und hat in Plastik abgepacktes Zeug gekauft. Also das war viel direkter und die Menschen, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wussten, wenn der Winter nicht endlich aufhört, wenn es nicht endlich wieder grün wird, wenn wir nicht endlich wieder die fruchtbare, warme Jahreszeit haben, dann gibt es nichts zu essen, dann gibt es Hungersnöte und wenn dann womöglich auch noch Mäuse auftreten, dann fressen die uns noch den letzten Rest auf. Und deshalb waren diese Heiligen, die man sich, sage ich jetzt mal so ketzerisch, ausgedacht hat, als Patrone, die man anrufen kann, damit man handeln kann, damit man was machen kann und nicht nur irgendwie zum Himmel fleht, sondern da hat man eine Gertrud und da hat man einen Patrick, der dann zum Nationalheiligen Irlands wurde im Übrigen, zusammen mit der heiligen Bridget und dem heiligen Columban. Also das ist auch eine Dreiheit, auch ganz interessant. Aber der Patrick ist sozusagen der Vater, kommt ja von Pater, von Vater kommt der Patrick, der Name, also das ist der Obervater der Iren. Und die Iren sind, die armen Iren sind im 18., vor allem 19. Jahrhundert ja vielfach ausgewandert aus ihrem armen Land, wo nichts gewachsen ist, und haben diese Patricks Verehrung auch nach in die USA getragen. Wo, ich weiß nicht, ob es jetzt noch der Fall ist, wo sie zum Beispiel Flüsse grün gefärbt haben am St. Patrick's Day, ich glaube in Chicago oder so. Da gibt es wunderbare Aufnahmen von einem komplett grün gefärbten Fluss am St. Patrick's Day. Also diese Farbe Grün und St. Patrick's Day sind eigentlich weltweit Feiertage, wo man den Frühling feiert und diesen Frühlingsboten, den heiligen Patrick feiert und bei uns eben vor allem die heilige Gertrud.
Der Gedenktag für die heilige Gertrud und für den heiligen Patrick, der 17. März. Zwei Tage später sind wir bei einem ganz großen Tag für Bayern. Früher ein Feiertag, heute nimmer, aber ein Name, der beliebt war, wie viele andere nicht. Der Beppi, der Sepp. Der Giuseppe, der Josef.
Ja, der hat sich über die gesamte katholische Welt verbreitet sozusagen. Und dazu muss man sagen, dass der Josef noch gar nicht so lang so populär ist. Also mit einem historischen Blick zurück, mit einem Historikerinnenblick zurück sozusagen, nicht so lang. Es begann im Habsburgerreich eigentlich, also natürlich hat man den Josef schon ein bisschen früher verehrt, aber so dieser große Durchbruch, wie man heute sagen würde, war eigentlich mit dem Jahr 1620, 21, wo die Habsburger wo die Habsburger mit einem Bild des heiligen Josef in die Schlacht am Weißen Berg zogen und dann siegreich aus dieser Schlacht hervorgegangen sind und dann in der Folge den heiligen Josef als Schutzpatron des zum Schutzpatron des Habsburgerreiches erklärt haben. Und das Habsburgerreich, das war früher, wie wir wissen, ja sehr, sehr groß. Deswegen ist der Josef auch in Österreich noch sehr verbreitet als Vorname und kam dann natürlich auch nach Bayern. Und 200 Jahre später, 1870, also 250 Jahre später, hat der Papst, Papst Pius war das damals, glaube ich, den heiligen Josef zum Schutzpatron der gesamten Kirche erklärt und damit nochmal die Verehrung des Josef wirklich angeschoben. Und außerdem hat man dann von der Kirche aus den 1. Mai zum Tag von Josef, dem Arbeiter, erklärt, um diesem säkularen, diesem weltlichen 1. Mai, Tag der Arbeit, der Tag der Arbeiter, etwas Kirchliches, Religiöses entgegenzusetzen. Jetzt ist es Josef, der Arbeiter. Und am 19. März aber der Josefitag. Und der ist in unserem heutigen modernen Bewusstsein, nachdem es kein Feiertag mehr ist, komplett eigentlich untergegangen, nachdem er ein normaler Arbeitstag ist.
Weil du sagst, zu Maria kommen wir ja nachher auch noch eben. Zum Maria hat ja verschiedenste Feiertage im Jahreskreis, im Kirchenjahr. 25. März kommen wir noch drauf. Und weil du sagst, Josef ein relativ junger Feiertag. Ich meine, Maria als die Gottesmutter von jeher im Fokus. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich schaue ins Jahr 1200, war sozusagen der Josef noch nicht wirklich von Bedeutung im katholischen Glauben.
Na, er war natürlich bekannt, weil er ist ja in der Bibel erwähnt als Nährvater oder Ziehvater Christi und als Mann in Anführungszeichen von Maria. Aber er hat immer eine Nebenrolle gespielt. Er ist zum Beispiel auch in der Bibel, weiß man überhaupt nicht, da ist von seinem Tod nicht die Rede. Er ist einfach irgendwann verschwunden und wurde nicht mehr erwähnt sozusagen. Er taucht zuletzt auf, wo er mit Maria zusammen den 12-jährigen Jesus im Tempel dabei ertappt, so ungefähr, wie er mit den Schriftgelehrten spricht, in einem Disput ist. Und dann verschwindet er. Und er hat ja diese Nebenrolle deswegen, weil er ja nicht der biologische, leibliche Vater Jesu ist. Weil seine Rolle da zwar in der Bibel eindeutig ist, er ist also nicht der leibliche Vater, aber irgendwo ist das Ganze doch ein bisschen ungeklärt. Die Maria war eine sehr junge Frau, war Tempeljungfrau und war natürlich Jungfrau. Und ihr zur Seite sollte ein alter, erfahrener, väterlicher Mann gestellt werden, der mit ihr aber nicht geschlechtlich ehelich verkehrt. Eine sogenannte Josefsehe. Wir sprechen heute noch von einer Josefsehe, wenn ein Paar zusammen ist, ohne die Ehe zu vollziehen. Und es wurden da alte Männer aufgefordert, sich zu melden für diese Rolle sozusagen. Und die mussten einen Stab auf den Altar legen. Und dann wurden sie ausgewählt und als einziger Stab grünte der Stab von dem Josef und so wurde er ausgewählt als väterlicher Mann für die Maria und wurde ihr zur Seite gestellt. So, diese Rolle hat er auch angenommen und plötzlich wurde die Maria schwanger. Und dann wollte der Josef sie laut Bibel erzürnt verlassen, weil sie dieses Gelübde gebrochen hat, mit dem sie ja zusammengekommen sind. Dann hatte er aber einen Traum, in dem ihm ein Engel erschien und der sagte, zürne nicht. Es war nämlich der Heilige Geist, der über Maria gekommen ist. Sie hat mit keinem anderen Mann verkehrt und du musst bei ihr bleiben, so ungefähr. Mhm. Deshalb ist der Josef im Übrigen oft schlafend dargestellt, was sein Traumgesicht zeigt.
Also das ist natürlich ein ganz anderes Feld, noch eine ganz spannende Sache, was in der Ikonografie, welche Attribute entstehen und wie man was darstellt.
Genau.
Aber deswegen ja ganz erhellend, deswegen dass du das gerade so erklärst.
Ist zwar relativ selten, dass man den schlafenden Josef irgendwo darstellt, lässt sich auch schlecht als Statue darstellen, weil die ja meistens senkrecht und wach dastehen. Aber in der Malerei, in der Buchmalerei, ist der Josef manchmal schlafend dargestellt mit einem Engel über ihm, der über ihn kommt. Und eben da wird klar, es wurde ihm gesagt, dass die Maria nicht von einem anderen Mann, sondern vom Heiligen Geist schwanger ist. So, und er steht ihr quasi als männlicher Beschützer bei, weil so eine junge Frau schwanger, von wem auch immer, ganz allein, das war noch nie gut. Und laut Bibel oder sagen wir mal laut griechischer oder lateinischer Bibelübersetzung war der Tektor oder Tekton. Und dieser Tekton wurde dann gern als Zimmermann übersetzt. Aber eigentlich kann das alles bedeuten, was mit einem Bau zu tun hat. Der kann also sowohl ein Stein als auch ein Holzbau, man kann es auch mit Architekt oder Baumeister oder Konstrukteur übersetzen. Aber im Volk hat sich einfach durchgesetzt, dass er Zimmermann war. Aha. Deswegen.
Also man hätte ihn auch als Architekten überliefern können.
Genau,
zum Beispiel.
Man hätte ihn also mit Reißbrett und Bleistift hinterm Ohr und so weiter, als Zeichner, der irgendwie am Tisch sitzt und so. Aber er wurde als Zimmermann meistens mit Säge, Hammer, Werkbank und so weiter dargestellt. Und deswegen, das hat ihm auch zu einer unglaublichen Beliebtheit eben verholfen, weil sich sehr viele Menschen, die jeden Tag als Handwerker mit den Händen gearbeitet haben, mit ihm identifizieren konnten. Weil die sind auch mit der Säge und mit einem Hammer und an der Werkbank standen oder haben Holz umeinander getragen oder so. Und das hat dann auch dazu geführt, dass der kleine Jesus, dass oft die Familie dargestellt ist und der kleine Jesus dann auch oft mit dem Handwerkszeug unterm Arm in der Werkstatt des Vaters dargestellt wurde. Also die Rolle des Josef ist sehr vielfältig.
Und diese diese vielfältige Rolle vom Josef müssen wir noch ein bisschen weiter beleuchten. Und dann kommen wir natürlich eben vom 19. März zum 25. Dann sind wir bei seiner Maria-Verkündigung. Aber das alles in der nächsten Stunde mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Schön, dass du wieder bei uns in München bist, Dorothea. Dankeschön derweil.
Ich freue mich auch.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Dass die Fastenzeit, in der wir uns gerade befinden, 40 Tage beträgt, aber im Kalender 46 Tage dauert, darüber hat unsere Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher bei ihrem letzten Besuch gesprochen. Aber im März liegen zwei dieser Tage, die vom Fasten eben ausgenommen sind. Einen behandeln wir gerade, Josephi am 19. März und dann kommen wir gleich dazu, Maria-Verkündigung am 25. März. Beides waren früher Feiertage, heute sind es kirchliche Hochfeste und ein bisschen den Josef bringt uns näher in seiner Geschichte und seiner Überlieferungsgeschichte, das ist ja das Eigentliche, muss man sagen, und dann natürlich Maria-Verkündigung, das erzählt uns und vieles mehr noch. Wir haben ja den Rupert noch vor uns und ein bisschen April. Und schauen wir mal, ob wir noch in die Karwoche kommen. Herzlich willkommen nochmal zur zweiten Stunde, Dorothea Steinbacher aus dem Chiemgau. Grüß dich.
Ja, grüß dich nochmal zur zweiten Stunde.
Ja, also früher waren es wirkliche Feiertage, hat man mittlerweile rausgenommen. Aber Josef war sehr wirkmächtig.
Ja, der war wirkmächtig. Ist es insofern immer noch, also genau wie du gesagt hast, wie Maria Verkündigung vom Fasten ausgenommen ist, nach wie vor. Aber früher haben das zum Beispiel die Pfarrersköchinnen zum Anlass genommen, wirklich groß aufzukochen am Josefitag. Und haben wahrscheinlich alle Leute so gemacht. Also nicht nur die Pfarrersköchinnen, aber die haben es halt aufgeschrieben, was da gekocht haben. Und da gibt es überlieferte Menüs, da wird es einem beim Lesen schon schlecht.
19. März, der Gedenktag des heiligen Josef. In der Bibel kommt er nicht wirklich oft vor, aber er hat kirchlich dann doch eine ordentliche Geschichte hingelegt.
Ja, wie ich schon gesagt habe, er kommt schon in dem Zusammenhang mit dieser Josefs-Ehe und mit der Kindheit Jesu kommt er schon vor, aber dann ist er plötzlich wortlos verschwunden. Über seinen Tod wird kein Wort verloren. Und der Josefitag am 19. März wird tatsächlich relativ früh schon erstmals erwähnt, auch wenn da der Josef noch nicht so der volkstümliche Feiertag geworden ist. Nämlich ist er zum ersten Mal in einer Handschrift die um 850 entstanden ist auf der Reichenau, ist der 19. März als Josephi-Feiertag erwähnt. Und man nimmt an, dass der Feiertag deshalb auf den 19. März gelegt wurde, weil das früher der, also in römischer Zeit, der Gedenktag der Minerva war. Und die Minerva war unter anderem die Göttin, die für die Handwerker zuständig war. Mhm. Und nachdem man den Josef ja zum Handwerker erklärt hat, ob er jetzt Architekt oder Baumeister oder Zimmerer oder sowas war, oder Maurer, kann ja auch sein, wenn er mit Steinbauten zu tun hat. Auf jeden Fall hat man damit den Handwerkertag, der ursprünglich der Minerva gehört hat, christlich besetzt. Ist eine Vermutung, mit dem 19. März. Und dieser 19. März, wie ich vorher schon gesagt habe, ein Feiertag bis 1969 und eine Gelegenheit, mitten in der Fastenzeit groß aufzukochen für die, die es sich leisten konnten und die gute Esser daheim gehabt haben. Also da gibt es Menüs mit 8 oder 10 Gängen und Fisch und Fleisch und alles, weil er war ja vom Fasten oder ist nach wie vor vom Fasten ausgenommen, der Josephidag. Da hat man es krachen lassen. Und der Josef, wie ich auch vorher schon gesagt habe, ist mit Zimmermanns- und Schreinerwerkzeug dargestellt, oft an der Werkbank. Aber wenn man mal so in der bildenden Kunst sich umschaut, hat der Josef eigentlich immer so eine Nebenrolle. Also ich habe neulich einen Schnitzaltar bei uns draußen im Chiemgau, einen gotischen Schnitzaltar von 1488 angeschaut mit verschiedenen Tafeln. Und da ist der Josef auch bei der Geburt anwesend in der Krippe. Und auf den anderen Tafeln fehlt er wieder, weil er einfach nicht so wichtig war. Mhm. Manche haben dann gesagt, nein, der hat halt nicht mehr drauf gepasst. Aber das ist auch die Wichtigkeit seiner Rolle, die ist eine Nebenrolle. Und er wird in den lustigsten, muss ich sagen, Situationen dargestellt teilweise. Zum Beispiel gibt es die Josefs Hosen. Das sind so Beinlinge, die die Männer früher offensichtlich angehabt haben. Also 2 einzelne Beinlinge wie so abgeschnittene Strumpfhosen-Dinger. In der Winterskälte haben die das angehabt. Und diese Beinlinge hat er in einer Darstellung abgelegt. Die wurden nämlich der Legende nach zu den Windeln des Jesuskindes umfunktioniert. Und die wurden dann gewaschen und die hängen dann über irgendwelchen Stangen in der Stube und die Maria sitzt daneben und kümmert sich ums Kind. Also in solchen richtig Haushaltstätigkeiten wird er gern dargestellt. Oder er macht das Wasser warm oder so. Und er ist immer dargestellt in der Lichtmessszene, wenn der kleine neugeborene Jesus im Tempel präsentiert wird.
Beim Simeon. Mhm.
Genau, dem Simeon präsentiert wird, dem blinden Simeon, der die Maria mit ihrem Baby, muss man sagen, da in Empfang nimmt, weil sie sich zur Reinigung nach der Geburt zum Segnen in den Tempel begeben muss und den Christus da präsentieren muss. Und da ist der Josef oft der die Opfergaben bringt, nämlich die 2 Täubchen. Manchmal hat er da so einen Vogelkäfig mit 2 Täubchen in der Hand oder er hat so ganz verschüchtert, steht er da am Rand und hat 2 Tauben in der Hand, weil es eben heißt, sie müssen eine Opfergabe bringen, entweder ein Lamm oder wenn sie sich ein Lamm nicht leisten können, dann 2 Tauben. Und dadurch wird schon klar, das ist eine arme Familie.
Also ich finde es ja, wenn ich dir immer wieder ganz gespannt und aufmerksam zuhöre, finde es immer wieder neu erhellend und spannend, wenn man schaut, was an dürren Sätzen in der Bibel steht und was unsere über die Jahrhunderte unsere Volksfrömmigkeit oder wirklich eine tiefe Religiosität oder Gläubigkeit natürlich im besten Sinne, was sich daraus entfaltet hat. Die Bibel gibt nicht wirklich viel her, zum Josef zum Beispiel. Anderes Beispiel, Herbergsuche. Im Lukas-Evangelium haben wir wirklich gerade diesen kleinen Satz, weil sie in der Herberge,
kein Platz für sie war. Mhm.
Und daraus werden Krippen und Krippenspiele daraus hat sich ein geradezu Kosmos entwickelt, der in der Bibel natürlich nicht greifbar und den kann man da nicht festmachen in der Bibel. Und mit Josef kommt es mir ähnlich vor ein bisschen, oder liege ich da falsch?
Nein, da liegst du überhaupt nicht falsch. Die Frage ist, und das ist ja auch das, was mich ja so interessiert, wie kommt das alles, wie entsteht das alles? Und also ein Grund dafür ist, dass die Leute früher ja nicht in einer breiten Masse lesen haben können und täglich mit der Bibel studiert haben, sondern die Bibel wurde ihnen ja vermittelt von Menschen, die da ein Interesse dran hatten, ein gewisses Bild zu vermitteln oder gewisse Infos zu vermitteln.
Das muss man ehrlicherweise einfach so sagen.
Das muss man einfach so sagen, ja. Das ist ganz klar. Und im ersten Jahrtausend kann man grob sagen, im ersten nachchristlichen Jahrtausend gab es einen großen Wettstreit oder Widerstreit zwischen nicht-christlichen Kulten oder Religionen und dem Versuch des Christentums, Fuß zu fassen und sich zu etablieren. Man sieht es dran, dass verschiedene vorchristliche Kulte, zum Beispiel mit diesem Drei-Beten-Kult, den man kennt, wenn man in Meransen oder in Südtirol viel unterwegs ist, das sind Kulte, die dann christlich umverfremdet worden sind. Oder wie ich vorher gerade gesagt habe, den Josefstag hat man vermutlich deswegen auf den Tag der Minerva gelegt, um einfach die Göttin der Handwerker mit einem Handwerksheiligen zu besetzen. Mhm. Also da haben die christliche Religion versucht, verschiedene entscheidende Punkte zu besetzen. Man hat auch die Christi Geburt auf den 25. Dezember gelegt. Da ist Mithras geboren, da ist der Sol Invictus, der Römer geboren gewesen, da ist das Licht in der dunkelsten Zeit, in der Wintersonnenwende, das Licht in die Welt gekommen und diese Rolle hat dann Christus übernommen. Also das sind so sehr auffällige Parallelen, aus denen man schließen kann, dass das mit die Beweggründe waren, wieso verschiedene christliche Feste auf bestimmte Tage festgelegt wurden. Und dann gab es zum Beispiel im 14. und 15. Jahrhundert, wo das Christentum allmählich wirklich Fuß gefasst hat, diese sogenannte Biblia Pauperum, diese armen Bibeln, wo also wirklich nur durch Bilder, wie heutzutage durch Comics, aber ohne Sprechblasen, weitgehend ohne Sprechblasen, bildlich das biblische Geschehen dargestellt war, entweder tatsächlich in Druckwerken oder in gemalten Büchern, und teilweise auch in diesen Freskenzyklen oder Bilderzyklen, die wir an den Langhauswänden von vielen Kirchen kennen, romanischen Kirchen, gotischen Kirchen, wo wirklich als Bildergeschichte dargestellt ist, Jesus, ja, da kam erst der Engel Gabriel und dann ist Jesus geboren und dann war dieses und dann war jenes und die Passion und so. Und so hat man den Leuten das näher gebracht, wenn wir später noch drauf kommen auf die Fastentücher, die teilweise mit ganz kleinteiligen Bildchen die gesamte Geschichte Jesu und die Passionsgeschichte den Leuten vor Augen geführt haben, weil sie nicht lesen konnten. Und da konnte man natürlich mit dieser Darstellungsweise eine bestimmte Sichtweise auch vermitteln. Und wenn man halt den Josef immer mit der Sorge in der Hand und mit einem Hammer und mit einem Stemmeisen und mit einem Hobel in der Hand an der Werkbank dargestellt hat, dann war irgendwo klar, das ist ein Handwerker.
Und das bedingt natürlich, oder das bringt mit sich, wäre jetzt meine Deutung, eine ziemliche Volksnähe.
Genau.
Also da können sich ja viele, ich nenne es jetzt mal, einfache Leute wiederfinden.
Ja, oder handwerklich tätige Leute, die halt ihr Leben mit der Händearbeit verbringen. Also wie gesagt, der Josef ist Handwerker und damit ist er einer von uns. Und der Bub heißt Josef und der Vater hat Josef geheißen.
Erklärt sich dadurch auch die Popularität des Namens, zumindest in unseren Breiten? Oder ja, ich glaube, in der ganzen westlichen Welt, abendländischen Welt, war der Name Josef doch lange Zeit sehr, sehr populär.
Mit Sicherheit, weil also wie gesagt, die Habsburger haben sie in ihrem riesigen Habsburgerreich erst einmal den Josef zum Schutzpatron des Habsburgerreichs erklärt, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Und dann 1870 hat der Papst den Josef als Schutzpatron der gesamten katholischen Kirche erklärt. Und dann hat sich der Josef nicht nur im Habsburgerreich, sondern in der gesamten katholischen Welt als Taufname explosionsartig verbreitet. Und dann war es noch so ein ganz besonderer Tag mitten in der Fastenzeit, der vom Fasten ausgenommen ist, der ein Hochfest ist. Also da hat man den Josef wirklich mit allen Mitteln der kirchlichen PR sozusagen propagiert. Und ich erinnere mich, als ich als sehr junge Frau zum ersten Mal in Wien war und in ein Café kam, da hieß der Kellner, das ist der Herr Josef. Also die hießen ja immer Herr sowieso, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber der Herr Josef, der war in einem Wiener Café ein Kellner, ein österreichischer Kellner wie aus dem Bilderbuch, der Herr Josef. Und seitdem steht es für mich auch für die habsburgischen Kellner in Cafés. Genau, also der Herr Josef und der Josef überhaupt ist ein beliebter Name.
Aber über all dem steht natürlich die Maria.
Über all dem steht die Maria.
Und die ist in dem Fall, sie hat ja mehrere Feste im Jahreslauf, im Kirchenjahr. Aber auf den Josef kommt ja 6 Tage später die Maria mit Maria, Mariae Verkündigung.
Muss man schon den Genitiv machen. Mit Mariae Verkündigung. Mhm. Das ist auch ein Hochfest, auch vom Fasten ausgenommen bis heute. Und an diesem Tag soll der Engel Gabriel zu Maria gekommen sein, die ja brav als Tempeljungfrau da im Tempel saß, und entweder sie liest gerade in einem Buch oder sie spinnt gerade oder webt oder näht gerade den Tempelvorhang. Das sind die 2 Tätigkeiten, mit denen sie da immer dargestellt wird. Also ihr geschieht es, ohne dass sie was dazu tut, und plötzlich schwebt der Engel Gabriel daher und verkündet ihr, dass sie ein Kind gebären wird, nämlich den Jesus. Und tatsächlich kommt es dann 9 Monate später dazu, dass sie das Kind entbindet oder bekommt. Nicht umsonst ist der Verkündigungstag am 25. März, und ganz genau 9 Monate später, am 25. Mhm. Dezember, kommt das Kind zur Welt. Also das haben sie genau nachgezählt.
Sauber ausgerechnet und sauber hinplatziert.
Genau.
Mhm. Weil es ist ja, mit Verlaub, also es ist ja weder das Weihnachtsdatum, also das Geburtsdatum Jesu klar, noch das Geburtsdatum seines, also ich bin ja Johannes der Täufer, noch das Geburtsdatum seines Vorläufers quasi. Also all die Dinge sind ja nicht verbürgt oder irgendwo fixiert historisch. Aber die Kirche hat es halt, das soll jetzt nicht ketzerisch sein oder irgendwas, aber die Kirche hat es halt sauber so hinplatziert und das dann ein schönes Gefüge draus gemacht. Oder bin ich da jetzt, sage ich das jetzt sehr blasphemisch oder wie?
Ja, das mag blasphemisch sein, aber wenn man hier wissenschaftlich an die Sache rangeht, also dann klingt es vielleicht ein bisschen blasphemisch, aber tatsächlich ist es so. Ich habe ja vorher schon kurz gesagt, dass also Christi Geburt um die Wintersonnenwendzeit, um die dunkelste Zeit der Geburt von vorchristlichen Kulten entspricht, Mithras, Sol Invictus und anderen Kulten, wo halt das Licht der Welt, der Erlöser, die Sonne in dieser dunklen Zeit der Wintersonnenwende auf die Erde kommt. Und an diesem Geburtstag, dem 25. Dezember, der biblisch ja überhaupt nicht festgelegt ist, hat man natürlich den Tag des Beginns der Schwangerschaft, muss man sagen, festgelegt, weil nämlich Maria Verkündigung, der Tag, an dem der Engel der Maria diese Empfängnis des Kindes Jesu verkündet, gilt als Tag der Empfängnis. Ja? Und deshalb findet 9 Monate später die Geburt statt. Und du hast vorher schon Johannes den Täufer erwähnt. Deswegen findet 3 Monate später die Geburt von Johannes dem Täufer statt. Nämlich am 24. Juni feiern wir den Geburtstag von Johannes dem Täufer, der ja 6 Monate älter ist als Christus. Also wenn der Johannes der Täufer am 24., 25. Juni auf die Welt kommt, dann kommt genau 6 Monate später Christus auf die Welt. Und das heißt ja, dass die schwangere Elisabeth, die im 6. Monat die Maria besucht hat oder umgekehrt, da treffen die sich. Mhm. Also muss der Johannes genau 6 Monate älter sein. Und das ist, wie du gesagt hast, ein ganz gut durchdachtes Konstrukt.
Ja, und interessanterweise noch, was ja auch eine große Besonderheit ist, dass, ich weiß nicht, wie viele Heilige es gibt, ich glaube nur ihn und die Maria oder klär mich auf, dass normalerweise sind Heiligengedenktage Todestage, aber der 24. Juni ist der Geburtstag vom Johannes.
Also der Johannes ist sogar der einzige Heilige, dessen Geburtstag gefeiert wird, weil die Maria, habe ich auch gelernt, ist keine Heilige, sondern ist die Mutter Gottes und die steht über allem drüber. Und also insofern ist der Johannes der Täufer der einzige Heilige, der mit der Feier seines Geburtstages geehrt wird durch die Kirche. Also er ist ein ausgezeichneter Heiliger, weil bei allen anderen Heiligen entweder, wie du gesagt hast, der Todestag oder die Überführung der Gebeine oder irgendwelche anderen Tage zum Anlass genommen wurden, um da den Gedenktag festzulegen. Insofern ist der Johannes, der Täufer, da total herausgehoben, weil er ja auch in der Bibel eine herausgehobene Rolle hat. Also er ist ja der Vorläufer Christi, der quasi den Weg bereitet für ihn und der immer sagt, nach mir wird einer kommen, der größer ist als ich und mehr ist als ich und so. Und der aber den Christus ja auch tauft im Jordan. Also insofern ist da eine ganz enge Verbindung da. Mhm. Genau, aber deswegen ist dieser Tag Maria Verkündigung so wichtig, weil er quasi nicht nur der Tag ist, wo der Engel zu ihm kommt, im Übrigen auch eine Verbindung zu Johannes dem Täufer, weil zu seinen Eltern, also zu seinem Vater Zacharias, ist auch der Engel Gabriel gekommen. Mhm. Und der Engel Gabriel hat nur zweimal die Schwangerschaft verkündet, nämlich einmal der Maria und einmal dem Zacharias, der dann mit seiner Frau, die beide schon sehr alt sind, das Paar, doch noch einen Sohn bekommt, nämlich Johannes den Täufer.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat heute mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Und wir schauen in die Fastenzeit und in den März und Gedenktage und Namenstage. Josephi haben wir gehabt, Maria Verkündigung, 25. März. Zwei Tage später, das betrifft dein Gai, deine Richtung, sagt jetzt der Allgäuer zur Chiemgauerin. Ruperti Winkel ist bei dir gleich ums Eck und dann natürlich Salzburg hat den Rupert als Bistumspatron oder Stadtpatron, weiß nicht genau.
Genau.
Aber jedenfalls, Rupert ist für Salzburg unglaublich wichtig.
Rupert ist für Salzburg wichtig und für den Ruperti Winkel, der ja inzwischen, also seit gut 200 Jahren zu Bayern gehört. Und der Rupert ist bei uns sehr verbreitet, also den finden wir in vielen Kirchen als Heiligen dargestellt. Besonders natürlich auch im Ruperti-Winkel. Also ich komme ja aus dem Chiemgau und der Ruperti-Winkel schließt sich quasi im Osten des Chiemgaus an und liegt zwischen Chiemgau und Salzach. Die Salzach ist dann die östliche Begrenzung und der Ruperti-Winkel hat bis 1806 zu Salzburg gehört, also war salzburgisch. Das heißt, der salzburgische Einfluss ist da noch ganz groß.
Finde ich auch ganz spannend, wenn man sich das bewusst macht, das gilt ja für Berchtesgaden, die Propstei Berchtesgaden meines Wissens auch, dass das eine war bis 1800, nennen wir jetzt mal 6, muss nicht unbedingt genau stimmen, aber Berchtesgaden war bis 1806 nicht bayerisch und Salzburg war bis 1806 nicht österreichisch, sondern
Salzburgisch. Waren eigene Fürstpropsteien, genau. Also ja. Berchtesgaden war eigen und Salzburg war eigen. Drumherum die Wittelsbacher. Drumherum die Habsburger. Und alle haben immer versucht, wegen der Salzquellen, die da so um Salzburg und Reicherheu und Berchtesgaden rum sind, sich dieser Salzquellen zu bemächtigen. Also da gab es immer so größere und kleinere Kriege.
Also das war nur ein kleiner Ausflug, ja.
Genau. Und genau, die Versuche der Übernahme. Auf jeden Fall viele Jahrhunderte vorher, nämlich im 7. Jahrhundert, kam der heilige Rupert von Worms, wo er eigentlich daheim war, nach Bayern. Da hat nämlich der Herzog Theodor von Bayern den Rupert von Worms nach Bayern geholt und hat ihm die römische Stadt, ehemals römische Stadt Juvavum geschenkt. Juvavum war das Salzburg der Römer. Es hieß damals Juvavum und das lag in Trümmern, das war zerstört, das waren Ruinen. Und der Legende nach, also Rupert kam dann und der Legende nach hat er mit seinem Bischofsstab die Salzquellen erweckt und hat also Salzburg dann Salzburg genannt und zu neuer Blüte geführt. Tatsächlich war es so, dass natürlich schon die Römer die Salzquellen genutzt haben. Aber das war alles verlassen und zerstört. Und die Salzquellen hat er natürlich mit den Ruinen von Juvavum dazu bekommen. Und mit dem Reichtum der Salzquellen hat er die Stadt wieder aufgebaut und auch deshalb Salzburg genannt. Und er wurde halt der erste Bischof von Salzburg und deswegen ist er so wichtig für Salzburg und ist immer noch hoch geehrt in Salzburg. Und wenn er als Heiliger dargestellt wird in sehr vielen entweder Bildern oder vor allem auch Statuen in den Kirchen im Ruperti-Winkel und in Salzburg findet man den an allen Ecken, dann hat er immer ein Salzfass in der Hand. Das ist sein Attribut. Also die Beigabe, an der man die Statue erkennen kann und zuordnen kann. Und das Salzfass kann ganz unterschiedlich gestaltet sein. Da, wenn man mal sich durch Salzburg treiben lässt und sich verschiedene Rupert-Statuen anschaut, dann hat er entweder so ein mini kleines Salzfassel in der Hand oder er hat ein riesiges Salzfass zu seinen Füßen stehen. Und es ist immer ein Fass. Also das ist jetzt nicht so ein Salzstreuer oder wie wir uns so Salz vorstellen. Sondern das ist tatsächlich ein Fass aus Holz, was in der Mitte so eine bauchig ist und nach oben und unten sich verjüngt. Also wirklich ein Fass. Und an diesem Salzfass kann man den Rupert erkennen. Das waren halt die Möglichkeiten, wie man früher Salz transportiert hat. Entweder in Fässern oder in Scheiben hat man es transportiert. Und Salzburg und die Salzquellen dann um Reichenhall, Berchtesgaden, Salzburg und Dürnberg und so, das waren halt eine wichtige Basis des Reichtums von Salzburg. Und das Salz ist dann auf der Salzach, diesem Fluss Saalach und Salzach, die
da. Ich meine, die Namen sprechen ja für sich.
So. Eben, genau. Transportiert worden bis in ferne Länder. Also die Salzquellen haben zum Reichtum dieser dann wiederbelebten, neu gegründeten Stadt Salzburg beigetragen und Rupert ist der Protagonist, der für den Wiederaufbau, den katholischen, christlichen Wiederaufbau dieser römischen Stadt Iuvavum steht. Und deshalb ist er so stark verehrt bis heute in Salzburg und auch in dem später, also jetzt bayerischen und später und immer noch salzburgischen Rupertiwinkel bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Und warum wir den jetzt überhaupt erwähnen Ende März, der Rupert hat nämlich eigentlich zwei Tage, an denen er gefeiert wird, so wichtig ist er. Und zwar am 27. März, da soll er nämlich gestorben sein, um das Jahr 715 herum, am 27. März. Und er wird aber auch im September gefeiert, am 24. September. Am Tag der Übertragung seiner Gebeine nach Salzburg. Aha. Gestorben ist er nämlich angeblich in Worms und dann hat man seine Gebeine nach Salzburg übertragen. Da hat er ja das Stift oder das Kloster St. Peter gegründet, was es bis heute noch gibt. Und seine Gebeine liegen bis heute in St. Peter aufbewahrt. Und dieser Ruperti-Feiertag am 24. September im Herbst, da gibt es in Salzburg den großen Ruperti-Kirder, der dauert ein paar Tage lang mit so einem alten Karussell und so mitten in der Innenstadt. Das ist ein wunderschöner, kleiner, familiärer Volksfest. Und am 27. März, seinem Todestag, dieser Tag heißt Rupert in der Fasten, zur Unterscheidung vom Herbst-Ruperti. Also Aha. Es gibt den Rupert in der Fasten, nämlich in der Fastenzeit jetzt, und den Herbst-Ruperti am 27. März und am 24. September. Und auch der Taufname Rupert ist relativ verbreitet bei uns. Und ich beschäftige mich ja viel mit Vornamen, auch mit aktuellen Vornamentrends, wie die Kinder getauft werden und so. Und der Name scheint im Mittel- und Norddeutschland komplett unbekannt zu sein, Rupert. Aha. Also das ist wirklich.
Also in Worms hat er auch nicht diese Strahlkraft offenbar entwickelt, wo er ja herkommt. Also,
nee, weil der ist da zwar geboren und gestorben, aber das Ganze im 7., 8. Jahrhundert und gewirkt ja, und gewirkt und sich ausgewirkt hat er in Salzburg. Aha. Und seine Gebeine liegen hier und werden noch verehrt. Und deswegen ist der als Taufname vor allem im tatsächlich südöstlichen Bayern und
im Salzburgischen
Salzburg
natürlich.
Mit einem größeren Wellengang drumherum sozusagen ist er bekannt, der aha, Rupert. Aha.
Ja, und jetzt haben wir gesagt, heuer fällt in die Karwoche der 1. April. Auch ein Volkskundethema natürlich, dieses in den April schicken. Mich dünkt ja, das ist eher eine moderne Erscheinung, aber jetzt bin ich auch nicht mehr ganz so jung und ich kenne es, seit ich klein bin. Wie lange gibt es denn das in den April schicken schon?
Ja, so lange kannst du gar nicht zurückerinnern. Das ist nämlich also erwiesenermaßen zum ersten Mal in Bayern aufgetaucht im Jahr 1618.
Ach doch
und
schon.
Im übrigen Deutschland 1631. Also das ist seit 400 Jahren nachgewiesenermaßen ein Brauch im deutschen Sprachraum, dass man sich gegenseitig in den April schickt. Dass man
also da steckt aber nichts, das wird uns gleich erklären, da steckt nichts Kirchliches, Christliches dahinter.
Soweit ich weiß nicht und soweit auch in der Forschung bekannt ist nicht. Man weiß es nicht genau, es werden verschiedene mögliche Ursprünge angegeben, also von irgendwelchen römischen Quirinalspielen, auch ein Frühlingsfest mit Narrenfesten, wo man sich halt gegenseitig auf den Arm nimmt, so wie es in den ersten April schicken noch üblich war. Das hat sich aber auch in ganz Europa verbreitet oder in der ganzen Welt mittlerweile wahrscheinlich. Der April's Fool's Day nennt man das, der April-Narr. In Frankreich heißt es Le Poisson d'Avril, also der April-Fisch. Erstaunlicherweise, aha, wenn ein Fisch vielleicht sich so durchschlängelt und so. Also man schickt einfach die Familie, die Nachbarn, die Freunde in den April, indem man ihnen irgendeine Story erzählt, würde man heutzutage sagen, oder sie auf den Arm nimmt. Das gerät allmählich immer mehr in Vergessenheit, vermutlich zu Recht, weil man von Fake News umgeben ist mittlerweile und froh ist, wenn einem nur die Wahrheit gesagt wird und nicht ständig irgendwelche Scherze. Aber dieses in den April schicken, kann ich mir als Kind auch erinnern, das war also die höchste Gaudi, wenn man am 1. April in der Früh der Erste war, der dran gedacht hat, dass der 1. April ist und hat also einfach in den Himmel gedeutet und gesagt, schau mal, und alle haben nach oben geschaut und haben gesagt, April, April, und hat sich einfach gefreut. Mhm. Also solche harmlosen Scherze waren so die April-Scherze meiner Kindheit auch.
Das fällt mir jetzt ein, wobei ich glaube gar nicht, dass das ein April-Scherz war, aber bei uns daheim hat man gesagt, bringst mir ein Päckle Ibidum und dann kaufst du noch einen Pfund Haumiblau. Aber ich glaube, das ist kein April-Scherz. Das sagt man überhaupt, um jemanden zu veräppeln.
Ja, also das waren früher schon. Ich habe auch, es gibt ein wunderbares Buch, wo bayerische, südostbayerische Bräuche aufgeschrieben sind vom Hans Hein und der Franziska Hager. Und auch der erzählt es, dass man die kleinen Kinder oder kleine Geschwister in die Apotheke geschickt hat und gesagt hat, du kaufst für den Fünferl Ibidum oder Igelblut oder sowas. Aha. Und das Kind ist dann hinmarschiert und ist natürlich ausgelacht worden. Solche Sachen. Heutzutage gibt's moderne Scherze, wie dass man den Kollegen bittet, das WLAN-Kabel zu suchen, weil das WLAN-Kabel nicht da ist.
Und da könnte ich locker drauf reinfallen.
Geil, also wenn man das ganz ernsthaft sagt, also zumindest vor 10 Jahren, glaube ich, ist noch jeder losgestiefelt und hat brav nach dem WLAN-Kabel gefragt. Irgendwann hat mir mal jemand geschrieben, dass bei der Einweihung des Neckarkanals in Ludwigsburg ein Zeitungsbericht erschienen ist, dass die Bundesmarine ein U-Boot schickt durch den Kanal bis nach Stuttgart und die Leute haben es auch geglaubt. Es gibt auch zwischendurch, also 70er, 80er Jahre oder so, hat eine Fluggesellschaft in der Zeitung für den 1. April abgedruckt. Man könnte nur heute am Schalter Stehplätze für den Flug nach sowieso ganz billig erwerben und es sind tatsächlich sehr viele Leute gekommen, die also einen Stehflugplatz im Flugzeug kaufen wollten und haben sich zum Gespött der Menschen gemacht. Mhm. Also das waren so diese 1. April-Scherze, aber das gerät zunehmend in Vergessenheit, habe ich den Eindruck. Und zumal in diesem Jahr, wo der 1. April der Mittwoch der Karwoche ist. Und
ja, das
wo
beißt
dann wirklich
sie natürlich ein bisschen. Ja.
Genau, wo dann die ernsten Tage mit dem Gründonnerstag eigentlich beginnen. Aber eigentlich beginnt die Karwoche ja schon am Palmsonntag. Das ist der 29. März in diesem Jahr. Und mit dem Palmsonntag, also mit dem Einzug Christi in Jerusalem, wo er auf der Eselin oder auf dem jungen Eselsfohlen einreitet und die Menschen ihn mit Zweigen in den Händen zujubeln und begrüßen und Kleidung und Stoffe und vor ihm auf dem Weg ausbreiten. Damit beginnt die Karwoche und damit beginnt auch eine Woche, die Osterzeit, die unglaublich voll ist mit Brauchtum. Das ist aber alles noch 4 Wochen weg. Das heißt, das werden wir jetzt nicht mehr schaffen.
Naja, aber einen kleinen Ausblick auf den Palmsonntag können wir schon machen.
Unbedingt. Also der Palmsonntag war ja einer der Höhepunkte auch für die Kinder und die Ministranten. Und da gab es was ganz Besonderes in der Kirche, weil man da nämlich mit jetzt immer noch mit Palmzweigen und Palmbuschen in die Kirche geht. Aber früher, das ist gar nicht so lange her, das war nur in den 1940er, 50er Jahren so, dass die Burschen teilweise mit riesigen Palmbüschen, also ausgegrabenen Palmbäumen in die Kirche gegangen sind.
Ach so.
Und der Der Paul Werner schreibt das, glaube ich, in seinem Buch, dass das dann verboten wurde, weil sie die Statuen von den Podesten fegten mit ihren Palmbäumen. Also wer dann den größten Palmbuschen gehabt hat, der war der Mori an dem Tag sozusagen.
Das ist ja auch eine sehr interessante Geschichte, finde ich, weil es ja regional oder ortsspezifisch ganz, ganz unterschiedlich alles ist. Ich selber weiß es jetzt gar nicht ganz genau, was bei uns in Pfronten alles in einen Palmbäumen reinkehrt. Aber da sind natürlich die Väter von den Burschen, von den Buben sehr gefragt. Heutzutage machen es die Fehler, machen es die Mädel auch. Aber wie man einen Palmbuschen bindet und was da alles neigert und wie man schon, was weiß ich, unter Umständen im Herbst irgendwo umeinander stapft im Wald und ein Laub holt oder. Also ich denke, das ist tatsächlich regional ganz unterschiedlich, was man da neidtut.
Das ist regional ganz unterschiedlich, auch die Größe ist unterschiedlich. Also ich kenne Palmbuschen nur so als Handbuschen und da gehören verschiedene, also natürlich Bäumkatzerl, also Weidenkätzchen, die man rechtzeitig schneiden muss, die blühen nämlich jetzt schon. Dann gehören auch grüne Zweige, natürlich sowas wie Wacholderzweige oder Haselzweige, also auch heilige, verehrte Heilpflanzen teilweise. Im Berchtesgaden haben sie so farbige Geschabertbandel, so Hobelschorten, so wie sagt man, diese Locken, die beim Hobeln entstehen, diese Holzspäne.
Ja.
Und in manchen Regionen werden Brezen neigehängt, werden Eier neigehängt. Manche haben auch so kleine Sackerl mit Saatgetreide in den Palmbuschen gehängt. Die werden dann mit gesegnet natürlich, wenn die Palmbuschen in der Kirche geweiht werden oder gesegnet werden. Und dieses Saatgetreide hat der Bauer dann rausgenommen, unter das Saatgetreide gemengt, in der Hoffnung, dass es besonders gut wächst. Also das ist regional unterschiedlich. Es gibt riesengroße Palmbuschen. Es gibt welche, die nur mit einem kleinen Zweigerl in die Kirche gehen. Es gibt den Palmesel, wo früher die Ministranten sich Palmeselrennen irgendwie auf den Straßen geliefert haben. Also ein sehr brauchtumsreicher Tag, immer noch.
Und dass sich dieses Brauchtum bei uns im Bewusstsein immer wieder ein bisschen wach rüttelt und ruft und damit man mit wachem Blick über unsere Heimat schaut, dazu bist du bei uns immer zu Besuch und ein gern gesehener Gast und bringst uns die Heimat näher und die Geschichte und das Brauchtum. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott, dass Dorothea Steinbacher heute wieder aus dem Chiemgau nach München gekommen ist. Für 2 Stunden habe ich die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Dorothea Steinbacher, Dankeschön für den Besuch.
Vielen Dank und fürs Zuhören und auf Wiederhören beim nächsten Mal.